ARD Sounds.
Grüß Sie, mein Gast heute ist Annelies Huber. Frau Huber, was waren aus Ihrer Erfahrung die größten Fehler in der deutschen Integrationspolitik der letzten Jahrzehnte?
Tja, also am Anfang wurden sehr, sehr viele Fehler gemacht. Wenn ich sage Anfang, meine ich vor 50 Jahren ungefähr oder mit dem Gastarbeiterzuzug und später auch in der Flüchtlingspolitik, dass man eben keine Deutschkurse angeboten hat, dass man die Leute separat in Wohnheimen untergebracht hat. Dann gab es ja auch türkische Klassen, unglaublich heutzutage, also auch die Kinder waren voneinander getrennt. Es ist seit den 2000er Jahren alles tatsächlich sehr, sehr viel besser geworden mit der Integrationspolitik, mit Integrationskursen, mit erleichterter Staatsangehörigkeit, also dass das ganze Thema auch strukturiert behandelt worden ist von der Politik.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Parisius im Gespräch mit
Annelies Huber, Integrationspionierin aus Landshut.
Ja, deswegen habe ich das gefragt, ne, wegen der Integrationspionierin, weil als Sie vor, 45 Jahren so ungefähr, als Sie soziale Arbeit studiert haben in Landshut, hat da der Begriff Integration überhaupt schon eine Rolle gespielt?
Nicht wirklich. Also ich war junge Studentin und auf der Suche nach etwas Sinnvollen, was ich tun kann, bewirken kann in der Gesellschaft und bin dann auf dieses Thema gestoßen, auf diesen kleinen Verein, der damals sehr, sehr jung war. Er hieß damals Verband deutscher und ausländischer Mitbürger. Also es waren auch sämtliche Begrifflichkeiten, haben sich inzwischen dreimal geändert.
Aber ich meine auch im Studium. Also hat man da überhaupt sich um das Verhältnis zu Ausländern gekümmert im Studium im Zuge der Sozialarbeit oder war das da überhaupt nicht?
Es war ein Randthema, aber tatsächlich gab es eine Projektwerkstatt, in der habe ich dann auch teilgenommen als Studentin. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, Gastarbeiterkinder oder Kinder ausländischer Arbeitnehmer. Aber das war das Einzige, was es gab damals. Aber dieses gab es immerhin und aus diesem ist auch der ganze Verein entstanden. Also tatsächlich aus Studenten der Hochschule, die da etwas tun wollten, also vor meiner Zeit, ein bisschen vor meiner Zeit.
Über den wir nachher auch noch reden wollen, also über das Haus International in Landshut. Jetzt haben Sie gerade schon über die Fehler in der Integrationspolitik gesprochen. Das ist eines ja die Politik, aber wenn Sie sich jetzt eben, und Sie können auf diese lange Strecke zurückschauen eben, auf fast 50 Jahre, könnten Sie sagen, in welchen Jahren, in welchem Jahrzehnt es vielleicht Menschen, die zu uns gekommen sind, am leichtesten gefallen ist und wann sie es am schwersten hatten, bei uns in der Gesellschaft anzukommen?
Ich habe das natürlich jetzt nicht analysiert. Also die 90er Jahre waren sehr, sehr schwierig nach der Wiedervereinigung mit den ganzen rechtsextremen Anschlägen, dem Asylkompromiss, dem sogenannten. Dann wurde es besser. Dann um die 2015, da war es mir richtig gut, diese Willkommenspolitik und wir freuen uns, dass ihr hier seid. Das hat aber nicht sehr lange gedauert. Also seit 2-3 Jahren ist es wieder richtig schwierig. Mich erinnert jetzt wieder einiges an die 90er Jahre.
Und jetzt machen Sie das seit fast einem halben Jahrhundert. Also Menschen helfen, sich in Deutschland zu integrieren. Wenn man das macht, da lernt man ja wahrscheinlich nicht nur viel über die, die kommen, sondern auch ganz viel über die, die schon da sind. Womit macht es die deutsche Gesellschaft Neuzugängen besonders leicht oder besonders schwer?
Ich glaube, es kommt sehr auf das Milieu an und den Ort, wo man ist. In der großen Stadt kann man natürlich sehr viel leichter eintauchen. In der kleineren Stadt ist man auch sichtbar auffälliger, wenn man nicht Europäer ist. Leicht ist, wenn es einfach so offene Angebote gibt, wo man ohne Sprachbarriere und ohne hohen Eintritt und ohne dumm angeschaut zu werden hingehen kann. Es ist aber auch in großen Städten natürlich die Gefahr, dass dann so viele eigene Landsleute da sind, dass man in der eigenen Blase bleibt und gar nicht weiß, wo man eigentlich jetzt lebt.
Wie ist das in Landshut? Also Sie haben vorhin gesagt, 130 Nationen leben da. Welche sind die stärksten?
Es kommt jetzt unerwartet sicherlich, das ist Rumänien. Tatsächlich, wir haben einen sehr starken Zuzug aus Osteuropa. Das sind aber Menschen, die eben nicht so sichtbar sind im Stadtbild. Auch sehr große russlanddeutsche und jetzt ukrainische Gemeinde. Also Osteuropa, es ist jetzt nicht Türken sind nicht so viele, Syrer sind nicht so viele, aber es sind schon auch große Communities.
Und gibt ja Communities, gibt es dann diese Blasen, auch in Landshut? Weil Sie haben vorhin von den ganz großen Städten gesprochen, jetzt ist Landshut mittelgroß.
Die Blasen gibt es schon.
Ja.
Also ja, also gut, je mehr Leute da sind von einer Community, desto intensiver ist die Blase. Wenn jetzt aus einem afrikanischen Land nur zwei Leute da sind, die können auch keine Blase bilden.
Und je mehr Blase, desto mehr dann die Gefahr wirklich von Parallelgesellschaften oder Ähnlichem. Und da ist eben Ihr Haus International, das Sie schon seit langem leiten, eine Einrichtung, die, ja, was genau bieten Sie an, um Integration leichter zu machen?
Also wir haben Deutschkurse, wir haben Hausaufgabenhilfe für Kinder mit Freizeitangeboten. Wir haben sehr viel Beratung für Geflüchtete, vor allem vor Ort in den Unterkünften direkt. Und wir haben die Begegnungsstätte Café International, sehr niedrigschwellig, sehr niedrigpreisig, ohne Konsumzwang, wo eben alle zusammenkommen können, die guten Willens sind, sage ich mal, das sind dann eher nicht die aus den Blasen, sondern die offen sind für andere Menschen. Jetzt einheimische und unterschiedlichste Menschen kommen da zusammen. Und wir haben auch noch kulturelle Projekte.
1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Annelies Huber, Jahrgang 1960, aufgewachsen in einem kleinen Dorf bei Mühldorf. Für Sie als Kind und Jugendliche Idylle oder Qual? Oder in welcher Reihenfolge?
Also wenn man nichts anderes kennt, dann kann man es ja nicht einordnen. Aber im Nachhinein eher Qual als Idylle. Mhm. Also ich habe mich da nicht so gut gefühlt.
Weil?
Ja, mein Vater kam aus Russland, Russlanddeutscher. Es war wirklich ein sehr kleines, konservatives Dorf. Bauern, 5 Bauernhöfe. Und es habe sogar ich als Kind noch gemerkt, dass man irgendwie nicht richtig dazugehört hat, dass man irgendwie anders angesehen wurde.
Also das heißt, das Thema Integration letztlich haben Sie schon mit in die Wiege mehr oder weniger gelegt gekriegt. Wie ging das? Der Vater, Russlanddeutsche, der ist als Landarbeiter dann auf den Hof der Großmutter gekommen.
Er ist mit nach dem Krieg, musste die deutsche Armee ja sich zurückziehen, die Wehrmacht. Und da sind viele Helfer aus anderen Nationen, die für die Wehrmacht gearbeitet haben, mit zurück. Mhm. Natürlich, weil sie dort in Lebensgefahr gewesen wären. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Mhm. Und da hat es viele Menschen eben auch aus Russland in das Rest Deutschland geschwemmt. Und die haben dann halt irgendwie versucht, unterzukommen, Arbeit zu finden, Unterkunft zu finden. Und so ist mein Vater zufällig auf dem Hof von der Oma gelandet, wo es keinen Mann mehr gab und wo es auch keinen Sohn gab. Und er war studierter Agronom, also er kannte sich aus mit Landwirtschaft. Und so haben die zusammengefunden. Er wurde adoptiert dann. Das war die Oma. Also eine alleinstehende Frau ohne Kinder, ohne Nachfolge. Und sie hat ihn aufgenommen und hat ihn später adoptiert.
Ach so.
Deswegen auch Huber. Er hieß natürlich nicht Huber vorher.
Ah ja, ich hätte gedacht, dass er einfach dann die Tochter vom Hof geheiratet hätte und so. Nein.
Gab es keine Tochter.
Ihre Mutter kam ganz woanders her. Kam die auch aus der Landwirtschaft? Oder?
Ja, von so einem kleinen Zeigl hieß das. Mhm. Altötting, also Kleinbauer.
Kleinbauer. Und Der Vater ist aber in dem Dorf nie angekommen, obwohl er dann auch sehr lange da gelebt hat. Also nie angenommen worden. Oder?
Das war doch schon mein Eindruck, weil er hat ja sehr viel getan. Eben, er ist dann Huber, er ist katholisch geworden, er hat Bayerisch gelernt. Man hätte das nicht gehört, dass er nicht von da war. Aber jetzt habe ich schon überlegt, nochmal heute auch, warum ist er nicht angekommen? Vielleicht, weil er nie ins Wirtshaus gegangen ist. Vielleicht wäre er, wenn er ins Wirtshaus gegangen wäre, viel, viel besser angekommen.
Also in dem Dorf gab es bei 5 Höfen immerhin auch ein Wirtshaus, weil das braucht es.
Nein, 3 Kilometer entfernt, okay. Das große Dorf, und da gab es ein Wirtshaus. Und da ging er halt nie hin, weil er ja doch eher aus so einem Bildungsbürgertum kam und nicht dieser typische Bauer einfach war.
Mhm. Wie haben Sie das zu spüren gekriegt als Mädchen?
Naja, dass wenn es so Einladungen gab oder so, dann waren wir nicht unbedingt so dabei. Aber es ist alles sehr, sehr lange her. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt nur ein Gefühl war oder ob es wirklich Tatsache war. Es war das Gefühl auf jeden Fall so, okay, das sind die und wir, naja.
Sie haben es jedenfalls so wahrgenommen. Ja. Also das ist ja das Entscheidende. Darum geht es ja, wenn man dann sich überlegt, was dann draus auch wird. Der erste Schritt dann raus aus dem Dorf ging dann nach Mühldorf aufs Gymnasium. Das war damals sicher auch nicht selbstverständlich, oder?
Nein.
Das sind wir Ende der 60er.
Und es war auch dann mit dem Bus und erst 3 Kilometer zum Bus und dann mit dem Bus noch fast 3/4 Stunde. Also es war weit weg, die Schule. Und es war nicht selbstverständlich und für ein Mädchen schon gar nicht. Aber es war auch da nicht so leicht. Ich will jetzt gar nicht jammern. Ich denke, ich habe was Gutes aus dem alles gemacht. Weil da waren wir halt so die Bauernkinder irgendwie und die Stadtkinder, die waren halt viel moderner. Und
haben wieder nicht dazu gehört.
Ja, und meine Eltern waren dann einfach auch schon älter, als ich geboren war. Sie waren auch wirklich altmodisch, also von der Kleidung, von den Haaren. Also man hat die Bauernkinder schon unterscheiden können von den Stadtkindern. Da war ich dann in dieser Sparte.
Wenn Sie immer sagen wir, dann bezieht das Ihren Bruder mit ein?
Ja, oder auch andere Kinder, die so weit her aus den Dörfern kamen. Da gab es schon mehrere. Also.
Und da hat sich dann keine eigene Blase gebildet oder so, dass sie umgekehrt gesagt hätten, mei, die Storderer, und dass sich dann die Dorfkinder verschworen hätten, auch gegen die nicht so.
Nein, und ich war wirklich sehr schüchtern als Kind. Also das war's. Also ich habe versucht, mich da anzupassen und mitzukommen, aber ich war nicht eine Anführerin oder Herdenbilderin.
Was ja inzwischen doch ein bisschen so ist, wenn man sich anschaut, was Sie daraus gemacht haben und was Sie für eine Herde anfangen. Könnten Sie sagen, was es war, dass Sie sich da dann so doch geändert haben, sodass Sie jetzt ja doch Initiativen ergreifen, vorne rausgehen, so einen Laden wie das Haus Internationale dann auch führen? Da hilft Schüchternheit ja nicht weiter.
Nee. Also mein Leben hat sich eigentlich ziemlich geändert, als ich angefangen habe zu studieren in Landshut, wo ich rauskam aus diesem bäuerlichen, kleinbürgerlichen, konservativen Milieu und gesehen habe in diesen Studentenkreisen und Kneipen, okay, es gibt ein völlig anderes Leben. Und da traf ich dann ja zum ersten Mal auch Migranten.
Da war Landshut, wo Sie dann studiert haben, plötzlich schon Weltstadt quasi, ja, verglichen mit dem Dorf.
Also für mich war es, wie wenn ich vorher Schwarz-Weiß-Fernsehen gehabt habe und dann kam die Farbe. Also es war für mich so, wie ein Knopf legt sich um, wo ich dann da weg war und in Landshut und gedacht habe, aha, so ist das Leben.
Wie sind Sie auf das Studienfach gekommen, soziale Arbeit? Das ist ja jetzt unter den Top 10 der Studienfächer damals wahrscheinlich auch nicht gewesen, oder?
Nein, und ich hatte ein gutes Abitur, ich hätte auch was anderes studieren können, tatsächlich nicht Fachhochschule, sondern Uni. Aber das hat vielleicht schon ein bisschen eben auch mit meiner Biografie zu tun, dass ich mich mit den Beziehungen von Menschen untereinander und mit Gesellschaft irgendwie beschäftigen wollte. Und es waren die 70er Jahre, also die Generation von Bob Dylan, John Bass, wo man die Welt verbessern wollte, verändern. Und da war Sozialarbeit schon eine gute Wahl, wenn man die Gesellschaft ändern wollte. Und das war auch schon mein Ansinnen. Ich will irgendwie was bewegen, ich will was verändern, ich will mit Menschen arbeiten. Also es war die richtige Wahl für mich.
Ein bisschen haben Sie es auch geschafft, die Gesellschaft zu verändern, oder?
Ja, nicht die Welt, aber...
Nein, nicht die Welt. Die Welt ist nach wie vor ungerettet.
Ja. Aber eben, das ist ja dann auch kleiner geworden, dieser Anspruch. Nicht die Welt verändern, sondern die eigene Umgebung, die eigene Stadt verändern.
Ist ja oft so, ne? Dass dann der Realismus irgendwie einzieht und dann wird es aber auch effektiver.
Ja.
Ein bisschen was haben Sie dann geschafft zu verändern. Wer hing als Poster über Ihrem Teenie- und Studentinnenbett?
Oh, ganz schlimm, David Cassidy.
David Cassidy?
Tatsächlich, ja.
Ehrlich?
Ja, lange ist her.
Jetzt hatten Sie mich so schön auf dem Pfad von Bob Dylan geführt.
Die Musik habe ich gehört. Aber
den gab es nicht als Poster.
Nein, über den Betting David Cassidy.
Okay. Ja, da lassen wir ihn hängen. Herrn Cassidy, hören trotzdem Musik von Bob Dylan, oder?
Sehr gut.
Der dann auch eher die Welt verändern wollte. Und der Beat ist, glaube ich, immer noch. The Times, They Are Changing aus dem Jahr 64. Bob Dylan.
Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing.
Habe ich gerade noch mit Annelies Huber unterhalten darüber, ob Bob Dylan jetzt eigentlich die Welt gerettet hat oder verändert. Wir haben, glaube ich, so haben wir uns geeinigt, gell? Worüber, dass er sie verändert hat, wenn auch vielleicht nicht gerettet. Aus Ihrer Zeit der Weltveränderung und Rettung möglicherweise kommt ja ein Engagement bei Amnesty International, wo Sie ganz am Anfang mal auch aktiv waren. Wieso war das nicht das Richtige für Sie?
Ja, weil es zu theoretisch für mich war. Briefe schreiben für Menschen irgendwo, die man nicht kennt. Es war ja auch mein Antrieb für soziale Arbeit mit Menschen, nahe an den Menschen. Und das konnte ich da nicht finden. Es war zu theoretisch.
Und dann hat sich dieser Verein, auf den wir gleich noch kommen, gegründet, wirklich aus Studentenkreisen.
Mhm. Den Verein habe ich dann gefunden. Den gab es schon 3 Jahre, als ich dazu gestoßen bin. Und der wurde tatsächlich von Studenten der Hochschule Soziale Arbeit gegründet. Da bin ich dann geblieben, bis heute im Prinzip.
Naja, einen kleinen Umweg gab es ja erstmal schon. Mhm. Am Anfang jedenfalls waren Sie ja 4 Jahre, hatten Sie einen ersten Job bei der Diakonie. Und da dann zum ersten Mal auch mit Menschen aus anderen Ländern gearbeitet, wenn ich das richtig weiß. Aber das waren eben eher Aussiedler. Mhm. Haben denn bei all Ihren Erfahrungen, die Sie haben, haben denn Rumäniendeutsche, von denen Sie vorhin schon erzählt haben in Landshut, oder Russlanddeutsche, haben die ganz andere Integrationsprobleme möglicherweise als Flüchtlinge aus anderen Regionen, die ja viel weiter weg sind?
Also der Integrationsprozess ist durchaus ist vergleichbar. Gut, manche können die Sprache jetzt, die Russlanddeutschen können sie nicht in der Regel. Aber die bekommen sofort einen deutschen Pass und jeden Zugang zur Gesellschaft und einfach eine offene Tür, während für die anderen die Tür sehr verschlossen ist, gerade für Geflüchtete. Und eigentlich müssen sie erst schaffen, durch diese Tür irgendwie zu kommen, bevor die Integration anfangen kann. Und natürlich ist, wenn jemand aus Europa kommt, ist leichter, hier die Gesellschaft zu verstehen, als wenn jemand aus einer ganz anderen Region und Gesellschaft und Sprache kommt. Aber die Integrationsprozesse sind durchaus ähnlich und ich habe ja auch dann viele russlanddeutsche Verwandte später gefunden. Also und das habe ich dann eher dann privat beobachtet. Da gibt es Leute, die kommen sehr schnell hervorragend an und es gibt auch da Leute, die scheitern dann oder kehren sogar zurück oder werden Alkoholiker, weil sie es eben nicht schaffen anzukommen und ganz viele bleiben da auch in ihrer Blase.
Kommen die vielleicht mit einer eigenen Art von falschen Vorstellungen? Aufgrund des kulturellen und ja, Rumänien-Deutschen, Russland-Deutschen doch irgendwie verbundenen Backgrounds?
Ja, sie kommen mit einem Bild von Deutschland, das es überhaupt nicht existiert. Weil das ist ja tradiert, also ich denke jetzt durch die Medien ist es auch anders, aber wir reden von vor 30 Jahren. Ja. Was die Menschen da unter deutscher Kultur gepflegt haben und verstanden, war ein ganz altes, was die Vorfahren vor 200, 700 Jahren bei der Ausfahrt mitgenommen haben, genau. Und was sich auch weiterentwickelt hat.
Auseinanderentwickelt,
ja, und dann kommen sie in ihr Heimatland und denken, nee, das ist ja echt nicht das, was ich meinte. Mhm. Ein Stück ist es ja bei den Türken heute auch so, die in Deutschland leben und dann zurückgehen und auch als Deutschländer betrachtet werden und auch sehen, nee, ich bin ja ganz anders, ich habe mich da weit weg bewegt. Hm. Das passt ja gar nicht zusammen.
Die ersten Flüchtlinge haben Sie dann in den späten 80ern betreut, und zwar aus dem Iran.
Genau, das war jetzt für mich ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Da kamen eben das erste Mal ein Bus mit Geflüchteten nach Landshut. Es gab vorher schon Einzelne, um die hat sich die Caritas gekümmert, aber dann hieß es, jetzt kommt ein Bus und eine Unterkunft. Und da hat man mich dann hingeschickt als Sozialarbeiterin eben von der Diakonie. Und da waren 30 junge Menschen in dem Bus, ungefähr so alt wie ich, hauptsächlich Männer, aber auch einige Frauen, alleinstehende Frauen, also keine Familien. Und die haben ihre Unterkunft gesehen, also die schrecklich war, und haben gesagt, nee, wir gehen da nicht rein. Die Frauen hätten eine bessere Unterkunft gehabt, haben sich solidarisiert und haben dann nebenan im Stadtpark haben sie gesagt, okay, der Bus ist gefahren, wir gehen nicht rein, wir bleiben hier. Mhm. Und in dieser hilflosen Situation so eine Stärke zu haben, hat mich sehr beeindruckt.
Und Sie zwischendrin als Sozialarbeiterin?
Ja, ich war ja gar nicht zuständig. Aber ich war ja auch ehrenamtlich immer im Haus International neben dem beruflichen. Und der Park war in der Nähe vom Haus International, von dem Verein. Und ich habe dann tatsächlich mit anderen den Leuten Lebensmittel gebracht. Und als es dann angefangen hat zu regnen, durften die da schlafen. Mhm. Also das war jetzt meine erste ganz intensive Begegnung mit Geflüchteten. Es hat dann die Kirche, die evangelische, sie schließlich aufgenommen, bis die Regierung eine neue Unterkunft fertiggestellt hatte. Ja, und dann durfte ich sie offiziell betreuen, weil dann waren sie ja bei der evangelischen Kirche, bei der Diakonie sozusagen.
Und für Sie war dieses Kapitel ein Schlüsselerlebnis?
Ja, also was auch, ja, die Stärke der Menschen, die in so einer aussichtslosen Lage, das war ja nach der Revolution, das waren eigentlich alles so revolutionäre, linke, sehr moderne Menschen, die meisten, in einer sehr abhängigen, hilflosen Lage da, und dass sie dann doch so solidarisch sind und so stark sind und so sagen, nee. Und die haben sie auch dann selber organisiert. Die Frauen sind beim Internationalen Frauentag aufgetreten. Also das hat mich sehr beeindruckt.
Und Sie auch motiviert, dann entsprechend eben weiterzumachen. Sie sind dann bald danach Vorsitzende von diesem Verein geworden, dann Hauptamtliche, dann konnten Sie mit der Diakonie aufhören, Geschäftsführerin vom Haus International, allen wenigen Nicht-Landshutern, die das Haus International nicht kennen. Sagen Sie ungefähr, wie groß ist das? Wie hat sich in all den Jahrzehnten auch der Verein und das Haus inhaltlich und auch strukturell entwickelt?
Also als ich angefangen habe als Hauptamtliche, waren wir 1,5 Stellen, 2 Praktikanten, 2 Deutschlehrer, eine Putzfrau so ungefähr. Jetzt sind es 40 Mitarbeiter. Ja, es gibt Angebote für Kinder, es gibt viele Deutschkurse, es gibt sehr, sehr viel Beratung für Flüchtlinge. Das war der Schwerpunkt auch die letzten Jahre. Und es gibt diese Begegnungsstätte und Kulturabteilung. Und was das Besondere ist vielleicht, dass es ist nicht eine Sprachschule, es ist nicht eine Beratungsstelle, es ist nicht ein Café, es ist alles gleichzeitig. Und die Bereiche sind durchlässig. Also da ist jemand im Deutschkurs, dann geht er auch mal ins Café, da ist jemand im Café, später wird er Ehrenamtlicher oder schickt seine Kinder zu den Angeboten.
Und wenn ich das richtig weiß, sind Sie inzwischen doch auch mit der Arbeiterwohlfahrt verbunden?
Ja, wir sind Mitglied dann geworden. Wir haben irgendwann uns entscheiden müssen, bleiben wir jetzt klein oder werden wir größer? Und es war einfach an die Zuschüsse jetzt gerade für die ganze Beratung nicht zu kommen ohne Wohlfahrtsverband. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir wirklich was bewegen wollen, müssen wir jetzt irgendwo Mitglied werden, und haben uns dann für die AWO entschieden, weil wir da sowieso auch schon Räume hatten im Rahmen eines anderen Projekts und uns sehr eng verbunden waren in der praktischen Arbeit.
Und dieses ganze Wachstum haben Sie begleitet, eben auch als Geschäftsführerin. Es scheint ja, dass dann offensichtlich die Leitung der Anstalt einiges nicht verkehrt gemacht hat, wenn sich das so entwickelt hat, ganz offenbar. Haben also alles erlebt, auch zwischen wir schaffen das und zwischen Remigration. Können Sie nachvollziehen, dass einige sich von immer mehr neu hier Ankommenden auch bedroht fühlen?
Bedroht kann ich nicht nachvollziehen, dass sie sich befremdet fühlen. Manchmal kann ich nachvollziehen.
Befremdet ist schön in dem Zusammenhang. Ja,
ja, weil das merke ich selber, wenn wir in den Supermarkt um gewissen Uhrzeiten einkaufen gehen, da hört man kein deutsches Wort mehr. Also das kann ich verstehen, dass Leute, die jetzt sich nicht mit dem Thema beschäftigen oder nicht in so einem Milieu sind, wo verschiedene Sprachen und Menschen einfach normal sind, dass man sich da vielleicht denkt, irgendwas ist jetzt ja komisch.
Ja.
Also das kann ich nachvollziehen soweit. Aber dass man dann Angst hat oder aggressiv wird, das kann ich nicht nachvollziehen.
Na gut, die Frage ist, welche Haltung man da daraus entwickelt. Also, und auch da wieder die Frage der Blasen. Kommen Sie überhaupt mit Migrationskritikern noch ins Gespräch? Oder ist da eigentlich eine Spaltung? Das ist die, die sagen, das wollen wir alles überhaupt nicht, dass die gar nicht mehr erreichbar sind für Menschen wie Sie.
Also ganz ehrlich, die Arbeit mit den Communities, mit den Menschen jetzt in dieser Zeit kostet sehr viel Kraft. Ich will nicht mit Migrationskritikern reden. Also ich setze meine Kraft lieber dafür ein, Menschen zu gewinnen, das positiv zu sehen, als mich mit Leuten zu streiten, wo ich denke, es ist sowieso meistens komplett sinnlos. Also wenn Leute das versuchen, habe ich großen Respekt davor, weil es kostet auch sehr viel Kraft. Und ich lebe, das sage ich jetzt ganz ehrlich, im Prinzip lebe ich ein bisschen auf einer Insel. Also da, wo ich bin, da habe ich solche Menschen nicht. Ja, Gott sei Dank.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Annelies Huber. Bei ihr ging die Liebe wirklich durch den Magen.
Was ist da passiert? Was haben Sie da bloß für Ihren heutigen Mann gekocht?
Ich habe nicht gekocht. Das ist eine falsche Information. Ich koche nicht gern. Ich habe Essen organisiert. Meine afrikanische Freundin hat gekocht.
Ah, okay. Also völlig falsche Fährte. Ja. Gut, dann fragen wir anders. Warum haben Sie Essen für Ihren heutigen Mann organisiert?
Ja, das war das erste afrikanische Fest in Landshut. Das hat meine Freundin organisiert aus der damals Dritte Weltbewegung und hat mich gefragt, ob ich mich um das Essen kümmern kann. Mhm. Für die Musiker und für die Gäste. Ich habe gesagt, ja, kann ich. Und mein Mann hat gespielt auf diesem Konzert und so haben wir uns kennengelernt.
Wäre es denn jemals für Sie eine Option auch gewesen, zusammen mit ihm dort zu leben?
Früher hatte ich mir das tatsächlich so als Wunschbild vorgestellt.
Echt?
Ja, aber jetzt nicht mehr. Mit den Jahren. Weil in Afrika stellen sich ja viele so romantisch vor. Und ich war doch jetzt einige Mal dort. Und wenn man dann mehr dort ist, dann ist es halt einfach auch nicht mehr so romantisch. Wie alles dann einfach, wenn man nahe hingeht, diese rosarote Brille, die ist halt dann nicht mehr da. Und für mich ist es dort also anstrengend, vor allem wegen der Hitze, merkt man ja jetzt. Mhm. Das Klima finde ich sehr anstrengend. Gut, Französisch kann ich einigermaßen, aber da ist dann auch die Sprache oder einfach, ich bin Europäer, das habe ich dann immer mehr gemerkt.
Das heißt, würden Sie sich selber gar nicht für so sehr integrationsfähig halten?
Doch, doch. Man muss ja nicht seine Identität aufgeben. Das wäre ja auch falsch, das hier von Menschen zu verlangen. Man kann als Afrikaner in Deutschland leben, ich könnte auch als Europäerin in Afrika leben, da muss ich ja nicht alles annehmen. Da kann ich ja bleiben, wie ich bin. Aber natürlich muss ich mich da in die Gepflogenheiten einfügen. Aber ich muss nicht alles übernehmen. Aber wenn es mir dann einfach da schwierig ist vom Klima und ich mehr gemäßigtere oder mehr städtische Kultur brauche als Landleben, dann ist es eine Tatsache, einfach die jetzt erstmal nicht so viel mit Afrika in Europa zu tun hat.
Und der Gatte hat sich inzwischen mit Deutschland abgefunden?
Naja, er ist schon oft in Afrika. Ja. Vielleicht werde ich dann im Ruhestand doch auch öfter dort sein. Mhm. Aber zu Besuch, nicht für ein Leben, wenn ich Zeit habe.
So haben Sie jetzt jedenfalls das Thema kulturelle Vielfalt, Integration quasi 24/7, also zu Hause wie im Job.
Ja, man kann, glaube ich, sagen, es ist mein Lebensthema. Mhm. Und es hat eben angefangen in der Kindheit. Und ich habe das dann ja so weiter, mein ganzes Leben, beruflich und privat. Ich trenne da auch nicht so stark, weil das, was mich privat interessiert, ja, sind Menschen, sind Kulturen, sind Sprachen, sind Religionen, sind Reisen. Und ich konnte viel davon tatsächlich im Beruf ausleben, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und so viele interessante Menschen aus aller Welt da kennenzulernen.
Mhm. Aber es ist ja auch eine Dimension des Inhalts, aber auf der anderen Seite, es ist schlicht und greifend auch Management. Also wenn Sie sagen, 40 Mitarbeiter hat das Haus International, Sie haben es vorhin auch gerade während der Musik gesagt, hey, wir sind ein mittelständischer Betrieb.
Ja, und ich habe nicht mehr eine kaufmännische Ausbildung. Also ich bin ein angelernter Betriebswirt oder ein ungelernter, aber man kann ja ganz viel lernen.
Okay, was machen Sie jetzt alles nicht eigentlich, habe ich mich zwischendurch auch mal gefragt. Also ein Angebot, das Sie nicht haben, ist tatsächlich Menschen zu beherbergen, auch mit dem Haus International.
Ja, also wir sind ein Bürogebäude und Kaffee und wir haben Büros in den Unterkünften, wo Aussiedler, Flüchtlinge, ukrainische Flüchtlinge leben.
Und da machen Sie die Beratungen?
Genau, vor Ort, direkt dort, weil das Haus ist auch tatsächlich ziemlich klein. Das eigentliche Haus International und wir haben mehrere Außenstellen, eben auch eine Sprachschule, dann die Beratungsstellen. Das gehört aber alles dazu und alles zusammen sind die 40. Am Orbankai sind nur 10 Mitarbeiter.
Ist es von Vorteil, wenn so eine Einrichtung so dezentral auch aufgestellt ist, weil man da möglicherweise doch noch mehr Menschen erreicht mit Angeboten, die ganz in der Nähe sind, als wenn es nur an einem Ort punktuell sowas gibt? Oder sagen Sie, Mai, wenn wir ein gescheites großes Gebäude hätten, wäre es auch gut gewesen?
Es hat beide Seiten. Also die Idee war ja ein gescheites großes Gebäude, wo man dann auch Feste feiern kann. Da gab es eine lange Diskussion auch in der Stadt und es ist dann diese kleine Lösung geworden, aber wir sind an einem sehr idyllischen Platz mitten in der Stadt, wo die Leute einfach alle gern hinkommen. Also ich war froh, dass das nicht gelungen ist. Mhm. Alle waren froh, unser Projekt. Aber was die Herausforderung ist mit diesen ganzen Außenstellen, ist halt den Laden zusammenzuhalten. Wenn man sich nie einfach automatisch sieht, weil man im gleichen Haus arbeitet. Man muss ja dann immer das organisieren, klar, dass die Mitarbeiter sich auch überhaupt kennen untereinander. Ja. Das ist ein bisschen anstrengend.
Und abgesehen von Ihrem Mann, wie interkulturell ist Ihr privates Umfeld? Also wie viele deutsche, ausländische Freunde haben Sie?
50-50 ungefähr, würde ich sagen. Also ich lebe schon auch noch mit deutschen Menschen. Mhm. Aber sonst war ich immer sehr international.
Gibt es was, was Sie oder was vielleicht Ihr Mann, weiß man nicht, an Ihnen typisch deutsch findet und Sie vielleicht gar nicht mal so angenehm?
Ja, ich bin schon sehr strukturiert und sehr pünktlich und sehr gut organisiert und sehr durchgetaktet. Ich bin da schon richtig deutsch. Kommt mir aber in meinem Beruf ja sehr entgegen, weil ich muss ganz viele Menschen organisieren.
Klar, und mit Menschen ja umgehen und auch mit Zahlen. Ein paar Zahlen habe ich jetzt noch, ganz andere. Stadtratswahl Landshut im März, 11% für die AfD. Mehr als für die SPD, stellt jetzt 5 Stadträte.
Ja.
Regiert nicht mit, aber bemerken Sie, bemerkt Ihr Haus dadurch schon trotzdem eine Veränderung in der Kommunalpolitik, was den Umgang angeht mit Ausländern?
Nein, aber man merkt jetzt, es ist ja auch noch relativ neu, wir haben ja auch einen neuen Oberbürgermeister und eine neue Koalition. Also man merkt schon Unterschiede, also so direkt jetzt noch nicht. Wir sind sehr, sehr geschätzt, sogar von großen Teilen der CSU, weil wir einfach sehr viel der Stadt abnehmen an Arbeit und an Konfliktpotenzial. Also das wissen alle, dass es ohne das Haus international in der Stadt wahrscheinlich schwieriger gewesen wäre. Die letzten Jahre oder viel mehr Konflikte gegeben haben. Wir puffern ganz viel ab, gerade durch die Präsenz auch in den Unterkünften.
Gut, also das ist noch relativ frisch, wie Sie ja sagen. Ja. Also ist ja gerade erst ein paar Monate dann in den neuen Verhältnissen regiert und Politik gemacht worden. So, was für eine Art von Musik macht denn Ihr Mann?
Afro-Reggae heißt es.
Afro-Reggae?
Ja.
Echt?
Wow. Weil Reggae kommt ja natürlich auch aus Afrika. Eigentlich kommt alles aus Afrika.
Alles kommt aus Afrika.
Soul und Rap und alles. Also sagen die Afrikaner.
Sagen die Afrikaner. Und sagt Ihr Mann eben auch. Hier ist er. Kim Azas mit, was heißt Tobi?
Okay, ich bin überfragt. Das ist die Sprache von. Ich habe ihn extra noch gefragt, aber jetzt habe ich es wieder vergessen.
Ist wurscht. Er singt's. Kim Azas.
Zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Parisius trifft
Annelies Huber auf den Spuren des Vaters in Kalmückchen.
Wo genau ist Kalmückchen?
Tja, das weiß fast niemand in Europa. Es ist am Kaspischen Meer, es gehört noch zu Europa und ist das einzige buddhistische Landstrich in Europa. Also es gehört zur Russischen Föderation, ist eine autonome Region.
Das heißt, das ist also das Besondere auch an den Kalmücken schon, dass sie Buddhisten in Europa. Wie geht das? Aber die waren ja dann damals auch in der Sowjetunion, oder?
Ja, es ist eine autonome Republik. Also die sind irgendwann von Osten halt als mongolisches Volk nach Westen gewandert und haben sich da in der Steppe, die ja ganz ähnlich ist wie die Steppen in der Mongolei, da war ich übrigens auch, ist niedergelassen und sind da geblieben.
Da waren Sie auch, das heißt in Kalmückchen waren Sie eben auch. Was hat Sie drauf gebracht, auf den Spuren Ihres Vaters dahin zu reisen?
Ja, mein Vater hat immer ein ziemliches Geheimnis oder er hat nicht viel geredet über das, was vor dem Krieg war. Ja, es hat mich dann doch, als er schon gestorben war und ich ihn nicht mehr fragen konnte, doch sehr interessiert. Und er hatte mich gebeten, weil ich hatte angefangen, Russisch zu lernen.
Eins nach dem anderen, genau. Also das war vorher schon. Sie hatten vorher schon Russisch gelernt und sind auch nach Russland gereist. Aber da war der Vater noch völlig dagegen.
Da war er total dagegen.
Warum?
Weil er Angst hatte aus seiner Erfahrung im Sowjetreich. Es sind auch viele Verwandte umgebracht worden in diesem Stalinzeit von ihm. Das hat ihm einfach Angst gemacht. Im Nachhinein verstehe ich es jetzt schon, dass seine Tochter einfach so dumm dahin fährt.
War er denn auch Buddhist dann?
Nein, er ist ja Russlanddeutscher. Er war evangelisch und ist dann im Dorf katholisch geworden.
Und wie kam es dann zu dem Stimmungswandel, dass er dann doch einfach sie sogar mehr oder weniger ja auf den Weg geschickt hat?
Er hat mich nicht geschickt. Er hatte Krebs und er wusste, ich kann jetzt kyrillisch schreiben. Und er hat mir gesagt, wenn ich gestorben bin, soll ich seinem Bruder und seiner Schwester schreiben, dass er gestorben ist. Mhm. Das habe ich getan auf Russisch dann, das konnte ich mittlerweile. Und ich habe dann eine Flut von Briefen gekriegt aus der ganzen Sowjetunion in Russisch von Verwandten, Nichten, Neffen, Tanten. Ja, und die haben mich auch eingeladen, und zwar auch dahin, wo er früher gelebt hat. Und das fand ich jetzt höchst interessant, und dann bin ich dahin gefahren.
Also jetzt sind wir in Kalmykien.
Dann bin ich nach Kalmykien gefahren, ja.
Ganz genau.
Weil da hatte er tatsächlich gelebt bis 1939.
Das war dann in einer Zeit, als Sie, ich glaube, 89 ist der Vater, glaube ich, gestorben oder so?
91
war ich dort. Das war dann da wahrscheinlich auch nicht ganz leicht gerade, oder? Weil da war die Sowjetunion gerade zusammengebrochen.
Ja, also das war eine sehr interessante Erfahrung, weil da war der Putsch gegen Gorbatschow. Ich saß in der Kolchose, in der Zeit gab es nichts im Geschäft, man kann es hier das nicht vorstellen. Aber ich konnte es mir dann vorstellen, ein Tee, ein Konfitüre und sonst leer, alles leer. Also alle haben irgendwie ihr Feld bestellt, es war Land oder eine Kuh gehabt und davon haben sie irgendwie gelebt und was sie mitgenommen haben in der Kolchose. Irgendwie musste man ja leben. Ja, und da war ich im Sommer und dann war der Putsch und es war wirklich so wie früher. Fernseher ausgeschaltet, keine Presse mehr, gab es ja kein Internet. Dann haben die nur Spaß gemacht und gesagt, du musst jetzt da bleiben, kannst du dann Deutsch unterrichten und eine Kuh kaufen. Wäre ich wieder am Anfang gewesen von der Reise im Dorf. Und dann habe ich doch irgendwie nach 3 Tagen mal geschafft, mitten in der Nacht meine Mutter anzurufen. Ich wollte sagen, mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Und dann sagt sie, warum, ist doch schon alles vorbei. Ach, die Leute wussten da noch nichts.
Ach komm.
Ja, und war in den Westmedien schon, ist vorbei und die wussten da nichts im Dorf. Am nächsten Tag hieß es dann, okay, ist vorbei.
Das war interessant. Ja, ganz spannend. Und Sie waren da dann auch bei Familienangehörigen schon, wo Sie gewohnt
genau,
haben, oder?
Genau, bei einer Cousine habe ich da bei verschiedenen da. Es waren russlanddeutsche Dörfer praktisch in Kalmykien. Mhm. Und mein Vater war in der Ukraine geboren, die waren aber weitergewandert in diese Region.
Wie groß ist denn inzwischen die Familie, die Sie in Russland dazugewonnen haben oder wen Sie als kennengelernt haben?
Sehr groß, aber die sind ja schon fast alle gestorben und ich habe jetzt auch wieder kaum mehr Kontakt. Also nur zu ein paar wenigen, die dann nach Deutschland ausgesiedelt sind. Es sind auch ganz viele nach Kanada weitergewandert. Also mein Vater war das 11. Kind. In russlanddeutschen Familien gab es viele Kinder, man kann sich dann schon vorstellen, in der 4. Generation, jetzt wie groß das ist.
Aber Sie haben denen teilweise beim Auswandern und so dann schon noch geholfen?
Ja, oder? Mit den Papieren, weil das war ja Spezialist dadurch die Arbeit beim Diakonischen Werk für Aussiedler.
Logisch. Ja, ist das dann jetzt, wenn Sie sagen, da sind viele schon tot, viele gar nicht mehr im Land, ist das dann jetzt möglicherweise eine Idee, die Kontakte dahin ein bisschen noch zu vertiefen, wenn Sie jetzt dann mehr Zeit haben möglicherweise, wenn Sie nicht mehr Geschäftsführerin im Haus International sind?
Ich glaube eigentlich nicht, aber was ich vielleicht doch tun werde, die Familiengeschichte nochmal zu recherchieren. Aber ich glaube, es ist unmöglich, weil ich weiß nicht, ob mein Vater ein Nazi-Anhänger war oder nicht. Das würde mich jetzt doch interessieren, ob er einfach ein Opportunist war oder ob er ein Überzeugter war, der da mit der deutschen Wehrmacht dann gearbeitet hat. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr rausfinden.
Haben Sie schon mal probiert? Naja, wenn Ihr Vater Russlanddeutscher war, es gibt jetzt gerade diese Archive, die da aufgemacht worden sind.
Ich habe es noch nicht probiert, aber das mache ich vielleicht tatsächlich. Aber in der
Ihren Vater werden Sie nicht finden, wahrscheinlich, aber vielleicht irgendwelche anderen Namen, Anlaufstellen. Wo
das werde ich vielleicht noch versuchen, weil das ist tatsächlich ein Stück, das würde mich doch interessieren, warum das so war, wie es war. Aber ich kann auch niemand mehr fragen, eben höchstens in Archiven suchen. Also seine Geschwister sind alle gestorben, er war der Jüngste, also. Der ist ja auch schon 30 Jahre gestorben. Ist alles eine sehr alte Geschichte.
Also dann vielleicht doch eher die Kontakte nach Benin vertiefen, ins Ursprungsland Ihres Mannes. Der macht ja da auch immer ein paar Projekte, glaube ich auch. Ne? Der ist ja nicht nur zum Urlaub da, sondern...
Ja, aber es ist wirklich mühsam. Das Afrika sieht immer von hier so schön und idyllisch aus. Also genau, er hat da ein Haus gebaut, da könnte man auch Zimmer mieten, aber es gibt immer noch keinen Strom. Und das ist am Meer, das heißt, es ist heiß, es gibt Salz, es gibt Sand. Es geht alles einfach ganz schnell kaputt. Mhm. Ein Generator, ein Solarpanel. Also es ist ohne Strom, ist es sehr, sehr mühsam dort.
Ja, also wird das nicht die Aufgabe. Brauchen Sie denn, suchen Sie denn überhaupt irgendwas? Also Sie machen, wie ist das? Sie geben das jetzt auf, diese Geschäftsführung, machen aber bis Februar noch mit.
bin jetzt schon noch die Chefin bis Weihnachten und arbeite die Nachfolgerin ein. Mhm. Und Weihnachten tauschen wir dann und ich bin noch ein bisschen dabei. Und dann bin ich raus. Es ist für mich gar nicht leicht, da rauszugehen. Aber ich glaube, ich muss auch wirklich rausgehen, weil sonst störe ich die Weiterentwicklung. Das ist ja auch schwierig mit Menschen, die nicht so Unternehmer, die dann immer zu Besuch kommen jeden Tag. Ja. Dann werde ich mir was anderes suchen, weil ich bin ja kein Mensch, der auf dem Sofa sitzt. Also ich weiß noch nicht, was es wird. Entweder Politik oder Kultur oder ich weiß es noch nicht.
Aber Sie fürchten schon ein Loch.
Ja, was nicht ehrlich, ja. Aber es ist ein sehr bewusster Prozess und das macht es auch leichter. Es kommt auch nicht plötzlich. Ja.
Ja gut, aber es ist jetzt bald. Also es ist jetzt wahrscheinlich, wenn Sie dann im Februar anfangen nachzudenken, dann ist schon auch kurzfristig, oder?
Genau, ne, vielleicht fliege ich dann erstmal 4 Wochen nach Afrika tatsächlich, um einen sauberen Cut zu haben und dann wieder zurückzukommen. Also ich will das auch jetzt nicht alles definieren oder einen Plan machen, weil vielleicht ist es in 3 Monaten wieder ganz anders. Aber wie gesagt, es fällt mir schwer. Ich habe mal gesagt, eigentlich bin ich dann doch wieder wie so ein Bauer, der jetzt so gern so ein Austragshäuschen da hätte auf dem Grundstück. Nicht mehr im Haupthaus und nicht mehr geschäftig, aber dann noch irgendwo dabei ist. Aber ich weiß nicht, ob sowas gelingen
Genügend
kann.
Außenstellen im Haus International in Landshut gäbe es ja. Also ja. Mal schauen, ob es sich findet. Aber erstmal egal, wie es wird. Mhm. Und vielleicht wirklich für 4 Wochen Afrika dann alles Gute und toi, toi, toi. Und ganz herzlichen Dank für den Besuch, Anneli Super.
Dankeschön für die Einladung.
Hallo, hier ist Caro Matzko. In meinem neuen Podcast Zitronen – Leben am Limo nehme ich Sie mit zu Menschen, die große Veränderungen durchlebt oder eine lebensverändernde Entscheidung getroffen haben. Pferdezahnarzt Albert hat mir zum Beispiel erzählt, wie er mit 40 sein scheinbar perfektes Leben mit Haus und Familie über den Haufen geschmissen hat. Der Grund? Er hat sich in einen Mann verliebt. All diese Geschichten und viele mehr gibt es wöchentlich ab 15. Juli im Podcast Zitronen – Leben am Limo. Immer die neuesten Folgen zuerst in ARD Sounds.